Dominikus Zimmermann war Generalist. Vielleicht auch so das Urbild des Architekten als den Raumschöpfer, der wirklich bis zum letzten Detail alles verantwortet, ja, und auch selbst gestaltet. Und daraus kommt vielleicht auch diese wirklich einheitliche Raumwirkung der Wieskirche.
Lichtgestalt und Lichtgestalter. Zum 250. Todestag von Dominikus Zimmermann. Eine Sendung von Sabine Merz-Lerch.
Die Route wird berechnet. Wenn möglich, bitte wenden und danach links abbiegen.
Ja, wir machen uns jetzt auf den Weg in Richtung Steingaden zur Wieskirche, dem Hauptwerk des Dominikus Zimmermann.
Eine Reise auf den Spuren von Dominikus Zimmermann, Stuckateur, Baumeister, einer der bekanntesten bayerischen und deutschen Rokoko-Architekten. Unser erstes Ziel, die Wallfahrtskirche zum gegeißelten Heiland auf der Wies, kurz nur Wieskirche genannt. Unser Reisebegleiter, Roger Mandl, Innenarchitekt und Vertreter des Wessobrunner Kreises.
So, wir sind jetzt auf der B17 und überqueren hier südlich von Schongau den Lech und sind damit auf dem Weg von Dominikus Zimmermann unterwegs, auf seinen Spuren, die er mit Pferd oder Kutsche zurückgelegt hat. Wir müssen ihn uns schon als einen Hartgesottenen wahrscheinlich vorstellen. Er war wohnhaft in Landsberg. Er war mit Sicherheit in seinem Leben sehr viel unterwegs.
Neresheim, Würzburg, Sigmaringen, Steinhausen, Steingaden. Die Baustellen, die Dominikus Zimmermann von Landsberg am Lech aus teils gleichzeitig zu betreuen hat, liegen weit auseinander. Eine riesige Herausforderung in Zeiten geringer Mobilität. 5 bis 10 Jahre zieht sich das ein oder andere Bauvorhaben hin. Viele Wochen wird sich Dominikus Zimmermann manchmal fern der Heimat aufgehalten haben. Fern von Landsberg am Lech, das von 1716 bis 1755, fast 40 Jahre lang, für ihn und seine Familie Lebensmittelpunkt war. Als Dominikus Zimmermann das Bürgerrecht in Landsberg erwirbt, ist er bereits ein gefragter Handwerker und Künstler. Johann Schmutzer und Kaspar Feichtmeier aus der Wessobrunner Schule waren seine Lehrherren. Weit über bayerische Grenzen hinaus fragt man die Stuckateure aus dem Benediktinerkloster an. Man arbeitet mit Stuckmarmor, stuckiert barocke Ornamente wie Muscheln und Ranken. Auch in anderen Klöstern will man haben, was als letzter Schrei aus Frankreich und Italien kommt. Dominikus Zimmermann jedenfalls versteht offensichtlich bereits als junger Mann diese Techniken so gut, dass er mit 22 Jahren seinen ersten großen Auftrag erhält. 6 Stuckmarmoraltäre in Fischingen in der Schweiz.
Eine große Wallfahrtskirche, lautete der Auftrag des Abtes von Steingaden 1745 an Dominikus Zimmermann. Der Standort unweit des Lorihofes, wo die Bäuerin Maria Lori, der Überlieferung nach, am 14. Juni 1738 ein Tränenwunder gesehen haben will. Als sie vor der Holzstatue des gegeißelten Heilands betete, tropften der Figur Tränen aus den Augen. Schnell sprach sich das Wunder herum. Wallfahrer kamen in so großer Zahl, dass eine kurzfristig errichtete Kapelle nicht ausreichte, um den Pilgerstrom zu fassen. Ganz klar, dass man Dominikus Zimmermann mit dem Großprojekt betraute.
Weil er in dieser Gegend zu seiner Zeit der bekannteste war. Und er war der, der es am besten konnte. Es gab niemand Vergleichbaren. Es gab in München die Asam-Brüder, die in diesem Zeitraum tätig waren. Aber hier in dieser Region am Lech in Oberbayern war sonst niemand.
Bitte nach 200 Metern links abbiegen.
So, jetzt sehen wir die Wieskirche zum ersten Mal. Wir sind über den Hügel drüber. Und wenn wir jetzt um den Wald herumfahren, dann steht sie vor uns. Und das ist wirklich perfekt inszeniert, in die Landschaft gestellt.
Wie eine Erscheinung steht sie vor den Ausflüglern, die Wies. Monumental und erhaben, alleine auf einer kleinen Kuppe, inmitten von Wiesen und Feldern, im Hintergrund dichter Wald. Ein Solitär, das Dach gewölbt, ein großes Portal Richtung Westen, wuchtig und doch fast schwebend, nicht abweisend majestätisch, trotz ihrer Größe friedlich eingefügt in die Landschaft.
Man sagt ja auch, dass der Dachfirst, wenn man von Norden her auf die Wieskirche schaut, angeglichen sei an die Berge dahinter. Wenn man von der Südseite her zur Wies herkommt, da ist wirklich dieser alte Frieden und diese alte schöne Lage auf der Wiese noch erkennbar.
Wir treffen den Gästeführer Gerhard Klein vor dem Hauptportal des Gotteshauses, das zwei mächtige Ahornbäume flankieren. Ein Portal zum Portal. Klein, 77 Jahre alt, ist in Steingaden geboren und nach seinem Berufsleben als Lehrer für Physik und Mathematik dorthin zurückgekehrt. Die Gegend hat ihn nie losgelassen. Die Wieskirche hat ihn nie losgelassen. Viele hundert Male hat er sie in seinem Leben besucht, erzählt er.
Was der Besucher der Wieskirche von außen nicht erahnt, es erwartet ihn ein überwältigender Innenraum. Prunk und Pracht und Farbigkeit und flutendes Licht. Ein Hochamt des Rokoko, ein sakrales Gesamtkunstwerk, so ist über das Gotteshaus zu lesen. Der Blick in die Kuppel, alles strebt himmelwärts. Die Kapitelle der Säulen lösen sich auf in verspielte Stuckornamente, in aufbrechende Muscheln und Rokaiformen, sind verbunden mit Girlanden, Schwüngen, Bögen und Blätterranken, gehen über ins Fresko mit dem Bild des Tors zur Ewigkeit und Christus als Weltenretter. Wie so oft in Dominikus Zimmermanns Bauwerken hat sein Bruder Johann Baptist die Malereien gestaltet. Zwei Brüder, die kongenial zusammenarbeiteten. Alles weiß und gold und blau und rot und vor allem sehr licht. Jedes kleinste Detail ein Kunstwerk. Wie der natürliche Faltenwurf eines Vorhangs, der über einen Putto streift. Täuschend echt die Goldtrottel und doch alles aus Stuck. Gerhard Klein nimmt manchmal seinen Fotoapparat mit in die Kirche, um sich durch die Linse in die Details zu versenken. Fast jeder Quadratzentimeter der Kirchendecke ist bedeckt mit Ornament und Malerei. Das Auge soll kaum Ruhe finden.
Sehen Sie da rechts den Kopf da oben? Das sind also zwei erwachsene Personen, sage ich einmal. Zwei Engelsköpfe. Ich könnte mir vorstellen, dass der Dominikus Zimmermann und auch der Johann Baptist Zimmermann sich hier selber porträtiert haben. Die Engel sind keine Engelskinder, sondern die sind Engelserwachsene und haben auch die Haartracht, wie die beiden Zimmermanns gehabt haben.
In der Architektur des Langhauses fallen die in einem lichten Abstand vor die Wände gestellten doppelten Säulen sofort ins Auge. Sie dienen Dominikus Zimmermann für sein, wie man heute sagen würde, Lichtkonzept.
In der Wieskirche mit diesem ovalen Haupthaus, mit diesen eingestellten 8 Doppelsäulen, passiert natürlich Folgendes, dass dieses Oval der Doppelsäulen innen von der einen Seite her Licht bekommt und von der anderen Seite eben Schatten zeigt. Und damit wird dieser Raum zu einem raumplastischen Gesamtkunstwerk.
Ein Gesamtkunstwerk, das auch den Besucher mit ansprechen und einbeziehen will, wie in einer Aufführung. Ist doch die Zeit von Barock und Rokoko die Gegenreaktion auf Reformation und nüchternen Protestantismus. Und der Versuch, die Menschen über die Sinne, das Erleben, zum rechten katholischen Glauben zu bringen.
Man muss sich das wirklich so vorstellen, für die Menschen damals ohne Fernsehen, Internet, Zugang zu Bildern in ihren Bauernhöfen, war das hier natürlich großes Kino. Das war Unterhaltung auch. Und wenn ich den Text des Priesters nicht verstehe, dann erlebe ich mit den Augen.
Jetzt links abbiegen.
Frei. So, wir fahren jetzt hier links wieder. Die Straße nach Steingaden.
Gemütlich schlängelt sich die Straße 5 Kilometer bergab durch dichten Nadelwald und herbstlich buntes Laub. Gerade auf diesem Wegstück dürfte Dominikus Zimmermann oft zu Pferd unterwegs gewesen sein, um sich im Kloster Steingaden mit dem Abt, seinem Auftraggeber, zu besprechen. allerdings wahrscheinlich nicht immer ganz unbeschwert.
Also sicher hat es da viele heikle Unterredungen in 10 Jahren gegeben bei dieser Baukostenüberschreitung. Irgendwie muss der Dominikus Zimmermann aber auch unglaublich charmant gewesen sein, um immer wieder Geld für dieses Projekt locker zu machen.
39.000 Gulden waren für den Bau veranschlagt. Letztendlich kostete die Wieskirche jedoch wohl 180.000 Gulden. Dominikus Zimmermann hatte das Kloster Steingaden an den Rand des Ruins gebracht. Bald allerdings füllten die Pilger die Kassen mit Geld. Noch heute tun sie es. Die Kirche ist inzwischen UNESCO-Weltkulturerbe.
Die Welt wäre sicher sehr viel ärmer heute, wenn es die Wieskirche nicht gäbe.
Bitte nach 200 Metern links abbiegen.
Das nächste Ziel, 45 Kilometer fast direkt nach Norden, Landsberg am Lech. Bis ins hohe Alter hat Dominikus Zimmermann dort gelebt. Erst nach dem Tod seiner Frau Therese ist er 1755 zum Sohn nach Steingaden gezogen. Von der Wieskirche nach Landsberg, das bedeutete für Dominikus Zimmermann einen Tagesritt. Zurück in sein Haus am Landsberger Hauptplatz, zurück zu seiner Familie. 10 Kinder hatte seine Frau Therese zur Welt gebracht, bis auf 2 starben alle zu Lebzeiten des Ehepaares. Vielleicht machte Dominikus Zimmermann in dieser Not auf seinem Nachhauseweg manchmal einen Abstecher nach Pöhring, um dort in der Wallfahrtskirche Maria von der Versöhnung zu beten. Für einen privaten Auftraggeber, eine Adelsfamilie, hatte er 1739 diese Kapelle gebaut, in der Nähe von Landsberg, am Hochufer des Lech. Unverkennbar hier die Handschrift des Baumeisters. Seine Fenster sind wie so oft dreigeteilt und geschweift, haben seitliche Ohren, um mehr Licht in den Kirchenraum zu lassen. Für Dominikus Zimmermann ist bezeichnend, dass das eine im anderen angelegt ist, sagt Roger Mandl. Bei jedem Gebäude könne man feststellen, wie es eigentlich im Vorgängerbau schon mit konzipiert war.
Weil er in seinem Leben nicht stehen geblieben ist. Er hat sich von Werk zu Werk weiterentwickelt. Und das ist ganz deutlich ablesbar. Und ich denke, das ist auch eine moderne Lebensauffassung, Lifelong Learning.
Abstecher ins Stadtarchiv Landsberg. Archivarin Elke Müller hat im ersten Stock eines historischen Salzstadels in der Altstadt ihr Büro.
Das ist ein Band aus dem 18. Jahrhundert. Eingangs steht ganz groß Stadt Landsbergische Bürgermatrikel von dem Jahr 1700. Also ab 1700 hat man diesen Band geführt. Und da wird aufgelistet, wer das Bürgerrecht erworben hat. Und da finden wir unter 1716, den 30. Juli hat man den Dominikus Zimmermann von Wessobrunn als Stukkator das Bürgerrecht erteilt.
Als Dominikus Zimmermann das Bürgerrecht für sich, seine Frau und seine 3 Kinder beantragt, hätte er eigentlich eine Gebühr von 64 Gulden bezahlen müssen. Weil er aber nicht so viel Geld hat, bietet man ihm an, dass er die Fassade des Rathauses verschönern soll. 1721 waren die Arbeiten abgeschlossen. Noch heute prägt die prächtige Stuckansicht den Hauptplatz von Landsberg. Einer schlichten Mappe auf dem großen Archivtisch entnimmt die Stadtarchivarin einen gefalteten Bogen.
Das ist das wichtigste Dokument im Stadtarchiv aus der Hand von Dominikus Zimmermann selbst, ein Schreiben an den Rentmeister Frenau vom 23. November 1750. Vorneweg die entsprechende Adresse und am Schluss dann noch ganz untertänig eure hochherrliche Gnaden, untertänig gehorsamster Dominikus Zimmermann des Innenrats, Bürger und Stuckator und Baumeister in Landsberg.
Untertänig wendet sich Dominikus Zimmermann an den Rentmeister, bittet um Entlassung aus seinem Bürgermeisteramt. Er sei bereits 66 Jahre alt und seine Einkünfte in Landsberg ließen zu wünschen übrig. Bedenkt man Gesundheitszustand und Lebenserwartung der Menschen im 18. Jahrhundert, glücklich, wer 50 Jahre alt wurde, so ist Dominikus Zimmermanns Wunsch, seine Arbeitsbelastung zu reduzieren, mehr als verständlich. Doch man wählt ihn noch zweimal in den inneren Rat der Stadt. Und so muss der Künstler und Baumeister weiterhin im Wechsel mit den anderen drei Bürgermeistern der Stadt regelmäßig für 4 Wochen seinen Dienst erfüllen, bis 1753. Archivarin Elke Müller bedauert, dass man über Dominikus Zimmermann wenig aus den Papieren erfährt. Deshalb versucht sie, seinen Brief zu deuten.
Also man sieht an der Sprache selber schon, dass er sehr gebildet war und wie man sich zu äußern hatte gegenüber einer höher gestellten Person.
In der Gemeinde Leder, unweit von Landsberg am Lech, wohnt der pensionierte Architekt und Hobbyfamilienforscher Karl-Heinz Breves. Ihn hat es vor vielen Jahren aus Berlin hierher verschlagen.
Ich bin sozusagen ein Zweig eines Baumes, der da Zimmermann heißt. Und was mich eben interessierte, war, ob die Zweige wirklich zusammenführen. Das ist Verwandtschaft, sagen wir mal, der Vettern in so und so vielter Generation.
Karl-Heinz Breves ist 80 Jahre alt. Er erinnert sich noch gut, dass seine Mutter, eine geborene Kreszenz Zimmermann, seine Kinderzeichnungen immer kommentierte.
Das hat er von dem Zimmermann. Wenn Besuch kam, war sie natürlich ganz stolz, mal was zeigen zu können.
Erst spät im Architekturstudium wird ihm klar, wer gemeint sein musste. Dominikus Zimmermann eben. Wegen der Familienforschung verbringt Karl-Heinz Breves in den vergangenen 20 Jahren viel Zeit in Archiven. Wälzt Kirchenbücher, Musterungsbücher, Gerichtsunterlagen, Protokolle und sucht Bezüge zu seiner Familie.
Hier ist eine ganz interessante Sache, auf die man fast nur durch Zufall stoßen kann. Das ist ein Herdstättenverzeichnis aus dem Jahre 1445. Ich wiederhole, 1445. Und ein Herdstättenverzeichnis ist eigentlich praktisch das wie eine Einwohnermeldebestätigung.
Auch Dominikus Zimmermann hat er in einem solchen Herdstättenverzeichnis gefunden. Seine Recherchen zur Familie Zimmermann am Lechrhein hat er inzwischen in einem Buch zusammengetragen. Was als Familienforschung über die Herkunft seiner Mutter begann, geriet zur Spurensuche zu Dominikus Zimmermann. Und er fand heraus, dass dessen Vorfahren ursprünglich aus einem Bauernhof am Ammersee stammten und dass Dominikus Zimmermanns Vater Elias sein Auskommen bei den Stuckateuren des Klosters Wessobrunn suchte. Wie später auch der Sohn Dominikus, der 1685 hier geboren wurde.
Und der Zufall, dass in Wessobrunn eben das Kloster sich zu einer Art Ausbildungszentrum für Bauhandwerker herausgebildet hatte, hat dann dazu geführt, dass der Vater und auch Dominikus Zimmermann eben Bauhandwerker wurden. Grund dafür ist auch ganz klar, dass nämlich die Böden dort in der Gegend so karg waren. Und man konnte eben praktisch seinen Lebensunterhalt nicht ausschließlich aus der Landwirtschaft dort bestreiten. Und so sind sehr, sehr viele dann in die Bauberufe gegangen. Und das Zweite war, dass eben die Gelegenheit dort war, dass man praktisch innerhalb einer Tagesreise zu Fuß schon beim nächsten Kloster war. Und die Klöster hatten immer Bedarf an Bauhandwerkern.
Karl-Heinz Breves war schon immer fasziniert von Dominikus Zimmermanns Kirchenbauten.
Und wenn Sie die Wies sich angucken, das ist also ein so irrsinniger Raum, ein Feuerwerk der Kunst dieser Zeit, ein besonderes Raumerlebnis, was man so schnell nicht wieder findet.
Jetzt nähern wir uns in der Altstadt von Landsberg.
Roger Mandl steuert das nächste Ziel unserer Dominikus-Zimmermann-Reise an, die Johanneskirche in Landsberg am Lech. Fast zeitgleich mit der Wieskirche hat Dominikus Zimmermann an dieser kleinen Kirche in seiner Heimatstadt gebaut. Von außen ziemlich zurückhaltend fügt sie sich unauffällig in die Häuserzeile im vorderen Anger ein. Doch drinnen überbordendes Ornament im Altarraum. Feiner Stuckmarmor.
Wenn wir den Blick nach oben wenden, wir haben ein exaktes Oval. Dieser Innenraum mit diesem Oval ist eigentlich ein kleiner Innenraum der Wieskirche.
Ein unübertroffenes Meisterwerk, nennen Kunsthistoriker den Altar. In dem Dominikus Zimmermann dessen Aufbau aufbricht, erlaubt er den Durchblick auf das Gemälde im Hintergrund. Die Taufe Jesu durch Johannes am Jordan. Das Jordanwasser rinnt, aus Stuck geformt, durch das Rokaigehäuse. Die ganze Szenerie versetzt Zimmermann mit einem Augenzwinkern in seine Heimatstadt. Der Jordanfluss strömt über ein Wehr, eindeutig dem Lechwehr in Landsberg nachempfunden. Auch in dieser Kirche das Zimmermannsche Lichtkonzept.
das Licht malt sozusagen, nicht? Es schafft dieses Hell-Dunkel, es schafft so eine Transparenz von vorne und hinten. Diese plastische, raumplastische Wirkung ist besonders schön, weil der Altar ja so durchbrochen ist und ein Hintergrundbild hat, also eigentlich wie eine Theaterkulisse stehen die Figuren auf dem Altar. Diese Szene lebt jetzt ja mit dem Licht.
Also hier habe ich zum Beispiel ein Glas, in dem ich Ocker gerade anrühre. Ocker ist ein Farbpigment, also ein Erdpigment. Das wird eingesumpft, nennt man das. Das ist zum Beispiel ein Ocker, was ich hernehme, um in diesem Bild, wo es um diese Stuckornamente geht, da sind ja Teile vergoldet, um da zum Beispiel das Gold so ein bisschen an manchen Stellen dunkler erscheinen zu lassen, also ein bisschen dreidimensionaler.
Abstecher in die Domag-Ateliers nach München. Die Malerin Gotlind Timmermans legt letzte Hand an. Sie bereitet zum 250. Todesjahr von Dominikus Zimmermann die Ausstellung »Barocke Überläufer« in Landsberg am Lech vor. Moderne, zeitgenössische Künstler stellen sich der barocken Ausdrucksweise mit den heutigen Mitteln der Malerei, Installation oder digitalen Simulation. Gotlind Timmermans Arbeitsweise ist eigentlich abstrakt. Sie verwendet selten Pinsel, eher Bürsten und Gummiwischer, legt die Leinwand auf den Boden, schüttet die Farbe aus dem Glas auf das Tuch und bearbeitet sie zu immer neuen Farbeindrücken, will, dass ihre Bilder aus den Farben wachsen. 2 auf 2,50 Meter groß ist das Spiel mit Muscheln und Ranken und Schnecken, das die Malerin aus dem Dreidimensionalen des Stucks auf die Leinwand übertragen hat. Goldenen Stuckreliefs nachempfunden, rot, rosa und violett gefüllt. Gemalte Zitate der Goldornamente aus der Johanneskirche in Landsberg. In der barocken Farblust erkennt sich Gotlind Timmermans wieder und in der barocken Spielfreude.
Also die Muschel, aus der die Schnecke rauskommt, da wieder die Schnecke, aus der die Schnecke rauskommt, die muss irgendwie enden, aha, endet in so einer Welle und geht dann wieder über in eine Muschel, in der aber wieder auch eine Schnecke ist. Also da hat er einfach voll in die Tasten gegriffen.
Einen ganz bodenständigen Bezug zu ihrem Dominikus Zimmermann würde man allerdings nicht aus dem Mund einer Malerin erwarten, die sich ihren Themen ganz abstrakt nähert.
Ich finde das total schön, mich auf Dinge zu beziehen, die so in meiner unmittelbaren Umgebung sind und die ich viel erlebt habe, weil Wessobrunner Stuck, der ist in Oberbayern in fast jeder Kirche. Und prägt schon eine gewisse Stimmung und es ist was unglaublich fantasievoll Anregendes. Also ich würde jetzt selber vielleicht nicht mir sowas als Ausstattung in meiner Wohnung vorstellen können, aber ich nehme das einfach mal an als Heimat.
23 Stuckaltäre, 3 Klostergebäude, 15 Kirchen und Kapellen. Viele Pläne in der Schublade. Das Multitalent Dominikus Zimmermann hat sein eigenes Universum geschaffen. Roger Mandl lässt zum Abschluss unseres Ausflugs seinen Blick noch einmal durch die Johanniskirche schweifen. Sein Resümee?
Diese Räume, die sind zeitlos schön. Die sind universell. Die werden immer Gültigkeit behalten. Das bleibt unbenommen. Egal was kommen wird, werden die Menschen, ja, die werden davor niederknien. Ja.
Lichtgestalt und Lichtgestalter. In der Reihe Land und Leute erinnerte Sabine Merz-Lerch an Dominikus Zimmermann, der vor 250 Jahren gestorben ist. Die Erzähler waren Marlen Reichert und Burkhard Dabinus. Ton und Technik Lydia Schön. Regie und Redaktion Heidi Wolf. Eine Produktion der Redaktion Hörbild und Feature des Bayerischen Rundfunks 2016.